Liebe Menschen da draußen, mein Name ist Dom Schott und ich war dieses Jahr 2026 auf der Gamescom und ich war unter anderem auch letztes Jahr 2025 auf der Gamescom. Und so unterschiedlich die Messe in diesen beiden Jahren auch aussah, ganz unterschiedliche Spiele und Aussteller und Ausstellerinnen, so gab es doch in diesen beiden Jahren einen großen gemeinsamen roten Faden, beziehungsweise ich müsste eigentlich sagen einen Tarnfleck grünen Faden, nämlich die Bundeswehr. Die Bundeswehr stellt schon seit vielen, vielen Jahren auf der Gamescom aus, aber letztes Jahr bemerkte ich und nicht nur ich, dass sich die Präsenz dieser Einrichtung verändert hat. Größer, umfangreicher, aktiver, proaktiver gehen sie auf die Menschen zu und versuchen, die Leute zu ihrem Stand zu bewegen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und auch dieses Jahr war das nicht anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht unser Podcast, den wir letztes Jahr aufgesprochen und veröffentlicht haben zu diesem Phänomen, hier ein Jahr später frei verfügbar für alle veröffentlichen, nachdem diese Analyse ursprünglich für alle Steady-Supporterinnen und Supporter von OKCOOL verfügbar war. Denn letztes Jahr haben wir eben dieses Phänomen festgestellt, dass die Bundeswehr so super präsent ist und haben uns zusammengesetzt, der Spieleforscher Dr. Thomas Spieß und ich, um über dieses Phänomen zu sprechen, was wir davon halten und daraus Ableitung zu treffen, was das für die Messe der Zukunft bedeuten könnte. Das ist kein Podcast, in dem wir mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen, sondern ein Podcast, in dem wir zum einen ganz klar darstellen, was ist Sache, und zum anderen dann gemeinsam diskutieren, was halten wir davon. Kleiner Gruß aus dem Steady Supporter Katalog. Wenn euch das gefällt, dann werdet doch Unterstützer und Unterstützerin und bekommt noch weitere dieser großartigen Podcasts zugeschoben. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wer dann übrigens Supporter wird, wird feststellen, dass auch dieses Jahr es eine eigene Berichterstattung zu Gamescom bei OKCOOL gibt. Nämlich genau just heute in diesem Moment ist ein Podcast für alle Supporter erschienen, in dem ich drei ganz unterschiedliche Spieleteams interviewt habe und gefragt habe, wie habt ihr eigentlich die Gamescom 2026 wahrgenommen? Lohnt sich so eine Messe aus euren Augen überhaupt noch? Und wie teuer ist es eigentlich, auf der Gamescom auszustellen? Das erwartet euch unter anderem, wenn ihr Supporter werdet. Ansonsten nun erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch hier. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, ganz besonderen Ausgabe von OKCOOL fragt nach, in der wir das Militär ins Visier nehmen, allerdings nicht in irgendeinem Spiel, sondern in der echten Welt. Und das mache ich heute nicht alleine, sondern Seite an Seite mit Großhirn und Spieleforscher Thomas Spieß. Hallo.
Hallo Dom, ich freue mich total und bin dieses Mal sogar wirklich ein bisschen aufgeregt im Sinne von, ich glaube, wir haben ein Thema, das super wichtig ist und ich freue mich, dass wir jetzt endlich zusammensitzen, da wir beide durch verschiedene Krankheiten gelaufen sind, die zum Glück hinter uns liegen, um jetzt diesen Podcast aufnehmen zu können.
Ich finde ganz krass, bevor es gleich weitergeht, kurzer Einlass, wie etwas, worüber ich mir lange Gedanken gemacht habe, komplett übergangen wurde gerade, und zwar die kleine charmante Ansprache deinerseits als Großhirn. Was ich damit meinte war, du bist sehr klug, charmante Sätze und Gedanken kannst du äußern, oder dachte mir aber beim Aufschreiben dieses Gedankens, nicht, dass er das irgendwie beleidigend aufnimmt. Und dann stellt dir raus, du gehst gar nicht drauf ein.
Ich geh gar nicht drauf ein.
Schlaflose Nächte umsonst. Nein, bitte.
Was sagt das jetzt aus? Ich habe das noch nicht mal gehört. Heißt das jetzt, ich habe das unbewusst einfach als wahr angenommen oder ich habe das ausgeblendet. Ja, ich bin dissoziiert, ich habe das gar nicht akzeptieren können, dass du mich so bezeichnest, weil ich habe wahrscheinlich das obligatorische Spieleforscher erwartet, dass so ins Zimmer kommt und dachte schon, ja, da macht jetzt seinen Einleitungssatz und dann geht's los. Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, Großhirn, hast du gesagt. Ich saß da kichernd nachts vor meinen Notizen, als ich mich hier vorbereitet, dachte mir, oh ja, Großhirn, das ist ja super geil. Also, da bestimmt noch nie gehört.
Muss ich auch erstmal kichern.
Wenn wir gerade,
jetzt muss ich ja erstmal was zurückgeben, aber auch von Herzen. Also Großhirn. Jetzt komme ich ins Hängen. Also ich will, pass auf, irgendwann kommt es und dann kriegst du ein Kompliment, das ehrlich gemeint ist und es wird zu mir kommen im Laufe des Podcasts.
Ach, ich freue mich jetzt schon drauf. Bevor ich jetzt gleich verrate, was wir hier genau machen werden, können wir vielleicht tatsächlich kurz ausnutzen, dass wir hier zum Stehen geblieben sind und einmal nochmal in deine Richtung die Frage stellen. Du warst jetzt schon ein paar Mal schönerweise hier in der Welt von OKCOOL zu Gast. Ich möchte verweisen insbesondere auf die wunderbare Folge zu Indica, ein Spiel, das uns beide sehr bewegt und berührt hat, haben wir hier besprochen. Magst du den Leuten trotzdem noch mal ganz kurz in eineinhalb Sätzen oder so erklären, was jetzt hinter diesem Spieleforscher eigentlich steht, also was du machst?
Ja, also das weitet sich immer mehr aus im Sinne von, ich versuche das so ein bisschen, ja, interdisziplinär würde man jetzt an der Uni sagen, dran zu gehen, in der Forschung, ja, Spiele kritisch zu betrachten aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und das meint für mich mittlerweile auch, dass man eben über den Tellerrand schaut und auch nicht nur akademisch denkt im Sinne von akademische Texte formuliert, auf bestimmte Veröffentlichungen aus ist, sondern auch guckt, wie kann ich denn Spiele sonst noch einbinden, aber auch das, was die Forschung an Ergebnissen geliefert hat, in andere Bereiche transportieren. Und vielleicht das, was ich jetzt direkt weiterführe schon längere Zeit, ist immer diese Let's Play Critical-Reihe, wo wir dann live vor Publikum Spiele spielen und betrachten und verschiedene ExpertInnen einladen zu einem bestimmten Thema, die uns dann im Spiel live sozusagen zeigen, warum das Thema gerade relevant ist oder was es da zu entdecken gibt. Das wäre so ein Punkt, den ich mache. Der andere ist, dass ich auch so ein bisschen in die künstlerische, ja, in künstlerische Bereiche reingehe, mit einem Kollektiv zusammen, das Kollektiv ohne Zukunft, KOZ oder auch liebevoll Kotz genannt, mit dem wir versuchen, nochmal zu gucken, wie können wir denn bestimmte Räume kreieren, wo es immer irgendwie um Spielen geht. Aber das kann alles Mögliche meinen und da sind wir gerade auch so am Experimentieren damit. Und das heißt aber auch, dass mir manchmal Sachen einfach ins Auge springen, wo ich denke, das sind eigentlich Bereiche, die nichts mit Spielen erst einmal zu tun haben und dann irgendwie doch. Und da ist, glaube ich, unser Thema heute ein ganz wichtiges, genau dahingehend.
Fantastisch. Du hast schon angerissen, da laufe ich doch direkt weiter in diese Richtung. Wir beide waren auf der Gamescom 2025. Die ist jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her. Wir haben aber dort auf der Messe wieder einmal Aktivitäten der Bundeswehr wahrgenommen. Riesiger Stand, viel Personal und Spiele gab es da auch noch. Und da haben wir uns beide gedacht, wir wollen mal die Zeit jetzt nach der Gamescom nutzen. Die Wochen, die jetzt seitdem verstrichen sind, so etwa einen Monat, um einerseits Kontakt mit der Bundeswehr selbst aufzunehmen. Ich habe auch mir noch mal ein bisschen die Berichterstattung über die Gamescom und die Bundeswehrpräsenz angesehen und uns dann selbst mal die Frage zu stellen und Gedanken zu machen zu dem Thema, wie wir die, und das können wir direkt vorwegnehmen, wachsende Präsenz tatsächlich der Bundeswehr auf der Gamescom einordnen und bewerten. Also mit anderen Worten, was wir für euch da draußen machen wollen, zum einen eure Äuglein sein und euch berichten, wie war es denn nun, wie präsent war denn die Bundeswehr auf der Gamescom, was haben die da gemacht und dann auch als Verlängerung eurer hier, ne, mal zu diskutieren, was halten wir eigentlich davon, was spricht dafür, was dagegen, wie sich die Bundeswehr auf dieser ja tatsächlich größten Spielemesse überhaupt präsentiert. So. Bevor wir dazu kommen, wir haben auch schon im Vorfeld besprochen, wir werden euch direkt zu Beginn nochmal skizzieren, wie die Bundeswehr dort eigentlich aufgestellt war, was sie alles angeboten hat, damit auch alle, die selbst nicht auf der Gamescom waren, einen Eindruck bekommen, wie präsent die da eigentlich waren. Will ich dir erstmal, Thomas, die Frage stellen, damit die Leute das auch wissen. Ich werde es dann auch nochmal für mich kurz aufdecken. Warum waren wir eigentlich auf der Gamescom? Es ist ja nicht schlecht, das auch nochmal in Erinnerung zu rufen. Was hat dich eigentlich auf diese Messe geführt?
Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich nur noch am Fachtag da bin und für den Gamescom Congress, was nochmal so ein Untermesse ist, kann man vielleicht sagen, für Fachpublikum, wo es nochmal ganz viele Vorträge gibt. Bisschen wie die DEFCOM, aber nicht ausgerichtet auf diesen Bereich des Spiele produzieren sozusagen und des Designs, sondern eher noch einmal in den Hintergründen schürft und so ein bisschen schaut, was gibt es denn an relevanten Themen gerade in der Branche. Und das finde ich immer super spannend, was da eben gerade aktuell ist. Und auch die ganzen Leute, die man dort trifft, sind auch oft Leute, die man teilweise schon kennt oder deren Arbeit man kennt und dann froh ist, denen mal live zu begegnen. Und die Messe nutze ich dann am Fachbesucherinnentag vor allem dafür, einfach auch mal rumzuschlendern, so gut das geht. Du hast ja auch schon ein bisschen erzählt, dass das gar nicht immer so einfach ist, man dann doch irgendwo hängen bleibt. Aber das war so mein Hauptanliegen. Und dann war ich neben dem noch auf zwei Bühnen eingeladen. Einmal bei den lieben Kolleginnen von Behind the Screens, die ja auch einen Podcast haben. Und habe da nochmal was zum Bereich Trauma und Videospiele erzählt. Und dann war ich bei dir auf der heiße Bühne, wo es auch nochmal ganz allgemein um meine Arbeit ging. Aber auch wir in ein spannendes Gespräch schon gekommen sind. Und wie ich finde, da schon sich angebahnt hat, was wir heute hier entwickeln. Ja. Nämlich, man konnte ja gar nicht drum rumkommen. Ja. Man kann sagen, das Thema sprang uns ins Auge, kann man sagen. Ja. Und ich glaube, dir noch mehr als mir. Vielleicht kannst du das mal noch weiter erzählen, wie es da an der heißen Bühne aussah.
ist fantastisch. Es war wirklich ein Gespräch, das wir beide auf dieser Bühne geführt haben, vor denkbar dramatischem Hintergrund. Wir sprachen über aktivistische Spiele, über deine Arbeit, über eben auch die Präsenz der Bundeswehr, während der Stand der Bundeswehr. Wirklich, also ich bin 1,90 groß, ich hätte 1,5 Mal umfallen müssen, um direkt von der Bühne in den Stand der Bundeswehr reinzufallen. Und da kann ich jetzt auch erklären, was ich nochmal auf der Messe gemacht habe und warum ich auch so ein Auge eben auf diesen Stand hatte. Ich habe eine Woche lang, ich habe ja hier und da schon davon erzählt, also um mein Leben moderiert auf dieser Heise-Bühne. Das war so eine, ist so eine Berufsberatungsbühne mit ganz unterschiedlichsten Speakerinnen und Speakern und eben auch Interviewslots. Und meine Aufgabe war es, die komplette Gamescom-Woche über vom ersten Fachtag bis zum letzten Public Day dieses Bühnenprogramm zu moderieren, selbst auf der Bühne auch Interviews zu führen. Und da war ich dann also von früh bis spät. Und das gibt mir, wenn ich so drüber nachdenke, das merke ich jetzt erst, eigentlich die ideale Position, um über die Präsenz der Bundeswehr zu sprechen. Denn ich war die ganze Zeit, die ich gerade beschrieben habe, also wirklich von Tag 1 bis Tag 400 oder was, von 8 Uhr, oder ach, das ist gelogen, von 9 Uhr etwa, von 9 Uhr bis 18 Uhr abends, nicht nur jeden Tag auf der Heise-Bühne, sondern damit auch nur 2 Meter entfernt vom Bundeswehrstand. Denn der war direkter Nachbar der Heise-Bühne. Ich habe also alles gesehen. Und ich bekam damit eine Woche lang Zeit, nicht nur zu verarbeiten, was ich da sehe, sondern mir eben auch Gedanken zu machen, wie ich finde, was ich da sehe. Und das ist im Grunde die Grundlage für diesen Podcast hier dann geworden. Ja, das sind unsere Engagements auf der Gamescom gewesen, Thomas. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, ich beschreibe mal, was da eigentlich abging. Erstmal von dem, was man so sah, bevor wir dann so richtig reingehen in die Beschreibung, um die Leute eben auch ins Boot zu holen, die selbst nicht auf der Messe waren. Also, ist eigentlich ganz einfach. Das Motto des diesjährigen Bundeswehrstandes war: Willst du das nächste Level erreichen? Und das fand ich, ist, als Slogan können wir noch diskutieren, ganz interessant. Für mich persönlich wurde dieses Thema übrigens, Bundeswehr auf der Gamescom, so richtig spannend im Jahr 2018. Bis dahin war die Bundeswehr auch immer mal wieder auf der Gamescom unterwegs und vertreten, hat dort Stände gehabt. Aber 2018 war dieses Jahr, wo ich selber anfing, mir als Mensch mal Gedanken zu machen, wie finde ich eigentlich, dass dieser Stand und die Bundeswehr auf der Messe sind? Weil sie damals diese seltsame Marketingkampagne flogen mit dem Versuch, Slogans aus der Gaming-Welt zu verheiraten mit der Welt des Militärs. Also da sah man dann zum Beispiel auf Plakaten Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten, die offenbar gerade in einen Kampfeinsatz oder in eine Trainingseinheit reinstürmen in voller Montur, und darüber stand dann sowas wie: Mehr Open World geht nicht, oder Mehrspielermodus vom Feinsten. Und das ist so ein Wendepunkt für mich gewesen, wo ich quasi in der Hinsicht, ich sag mal, politisiert wurde und mir dachte, okay, ich glaube, das ist so geschmacklos, ich möchte mir mal Gedanken machen, wie stehe ich denn dazu, dass das Militär auf dieser Spielemesse steht. So, das als Grundlage. Dieses Jahr also das Motto: Willst du das nächste Level erreichen? Es war eine große Fläche, ich habe keine Quadratmeterzahl, aber es war wirklich eine ganz große Fläche, auf der 12 Stationen positioniert waren. Stationen, das bedeutet, eine Station kann eine Spielanlaufstelle sein, wo man Spiele spielen kann, dazu gleich mehr, oder auch eine Beratungsstelle oder ein Ort, wo man sich Infomaterial schnappen kann. Also 12 Stationen, das ist ganz schön doll, mit einer extrem hohen Mitarbeiterdichte, und alle waren uniformiert. Ich habe kaum jemanden in Zivil dort gesehen. Wenn man auf diesen Stand ging, hatte man weit über ein Dutzend uniformierter, vor allem Männer, Soldaten, die da rumliefen und eben mit den Menschen gesprochen haben, sie betreut haben beim Spielen der Anspielstation. Und es gab noch einen Roboterhund, der so ein bisschen umherlief an manchen Tagen. Ihr kennt die alle von diesen Roboterherstellerfirmen, die so ein bisschen, immer noch so ein bisschen unbehende, aber trotzdem an einen Hund erinnernd da herumlief. Und das hat auch da ein Hund gemacht, gesteuert von einem Mitarbeiter, der da manchmal so ein bisschen gelangweilt im Hintergrund anlehnte. Das waren erstmal die Szenen, die man sieht, wenn man dran vorbeiläuft. Und jetzt noch ein Wort zum Spielangebot, was man da eigentlich machen konnte, neben den natürlich Infogesprächen. Es gab zum einen einen Flappy Bird Klon. Wir alle kennen noch dieses Spiel von vor, oh Gott, 10 Jahren oder was, wo man so ein Vögelchen durch Drücken auf den Bildschirm zum Fliegen animiert und an so Hindernissen vorbeiführen muss. Hier haben sie so eine Art Klon gehabt, nur statt Vögelchen hat man natürlich einen Helikopter, ist der Bundeswehr, gesteuert. Außerdem, apropos Helikopter, es gab einen VR-Helikopter-Simulator. Da hat man sich so eine schicke, ziemlich teure Brille aufsetzen können und dann mit so einem Joystick das Fliegen eines Kampfhelikopters üben können. Es gab eine Klimmzugstange, die stand eigentlich am Rande dieses Standes, wurde aber sehr bald zum Mittelpunkt dieses Standes. Da können wir noch drüber sprechen. Also da hat man wirklich einfach Klimmzüge gemacht. Nebendran, das ist kein richtiger Stand, aber auch so eine Fläche, auf diesem Stand konnten Menschen noch Liegestütze machen, also weitere körperliche Ertüchtigung. Es gab einen Panzersimulator, also wirklich ein Gerät, man kennt es vielleicht, wenn man jetzt in zivilen Worten sprechen will, aus so Arcade-Spielhallen, wo man sich wirklich in so Gehäuse reinsetzt. Da sah es nicht aus wie ein Panzer, aber es war schon so ein montiertes Viereck. Da setzt man sich so rein, bekommt auch da so eine Art Brille auf und guckt dann auf eine Simulation eines Panzereinsatzes, und diese Szenen, die man da gespielt hat im Simulator, wurden auf eine Leinwand geworfen für alle Vorbeilaufenden. Und schließlich, wenn man das auch noch als Spielangebot verorten möchte, gab es Gewinnspielkarten, die konnte man ausfüllen, dann hat man irgendwas gewonnen, das wurde dann quasi eingereicht, wurde dann nach der Messe, wurde man informiert, ob man gewonnen hat oder nicht, und dort noch mit dem interessanten Zusatz, dass man nicht nur dieses Gewinnspiel da ausfüllen konnte mit seiner Adresse und der E-Mail-Adresse und dem Namen, sondern auch einem kleinen Fältchen, das man ankreuzen konnte, wenn man wollte. Und wenn man das angekreuzt hat, signalisierte man den Wunsch nach Kontakt zu einem Beratungsgespräch zum Einstieg in die Bundeswehr. Also ja, in Anführungszeichen so ein kleiner gamifizierter Rekrutierungsbogen. Das war dort auch noch ausgelegen. So, das ist die Beschreibung. Thomas, jetzt frage ich dich natürlich erstmal, bevor ich dich frage, wo wir da anfangen wollen. Habe ich was vergessen? Gab es noch was ich übersehen habe?
Tom, jetzt kommt dein Kompliment. Du bist einfach ein Meisterbeschreiber.
So, das wollte ich hören. Vielen Dank. Das war der Podcast. Ich war nur wegen des Kompliments hier.
Ja, schön. Weil du hast so viele Details jetzt geschildert. Ich habe auch versucht, natürlich mir Notizen zu machen, das alles aufzunehmen. Ich war auch ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Ja. Auch aufgrund dessen, du hast es ja gesagt, wie groß der Stand mittlerweile war, wie viele Stationen da waren. Und dass immer, wenn ich vorbeikam, das Angebot auch nochmal leicht verändert war. Zum Beispiel einmal gab es dann, ich weiß nicht, auf was die uniformierte Person stand, aber es könnte so eine Art Jeep oder so gewesen sein, und dann quasi mit Mikro die Menge anheizte, die auch groß war, und da auch irgendwelche Goodies verteilt. Also es war wirklich wie so ein Stand früher auf der Gamescom, oder vielleicht gibt's das immer noch. Ich bin da jetzt nicht mehr so über die Messeteile gelaufen, wo das vielleicht noch gemacht wird, dieses Gewinnspiel, wo man das so Mauspads etc. zugeworfen bekommt. Aber an das hat mich das erinnert. Also es war so 1:1 genau dieselbe Atmosphäre. Und ansonsten, genau, hab ich das wie du wahrgenommen, diese ganz vielen Stationen und die Größe vor allem und wie viel los war, also auf beiden Seiten. Also, dass da so viele uniformierte Menschen waren, so viele, die sich interessiert haben. Und ich glaube, das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt, auch sehr junges Publikum war da. Also ich hatte einmal beobachtet, wie so ein bisschen gelangweilt an einem Tisch an dem Stand, zwei Jugendliche saßen, die höchstens 12 waren. Also da war wirklich alles vertreten.
Ja, das ist auch eine Beobachtung, voll gut, dass du sagst, können wir nochmal anschließen zur, Popularität dieser Anlage ja geradezu. Die ist wirklich die bisher größte in der Geschichte der Bundeswehrpräsenz auf der Gamescom. Letztes Jahr war ich ja auch schon auf der Heisebühne, ebenfalls in quasi Nachbarschaft zum Bundeswehrstand. Auch dieser Stand war bereits groß, aber das hier war zum ersten Mal so ein Level, bei dem ich mir dachte, okay, wenn man das toll findet, jetzt als Privatperson, kann man easy so einen Messemittag einfach nur am Bundeswehrstand verbringen. Also die Fülle an Angeboten, ich habe es ja gerade beschrieben, war ungemein. Ständig waren Leute um einen herum, die dort gearbeitet haben, die eben von der Bundeswehr sind, die sich um einen kümmern wollten und gekümmert haben. Also das war ein neuer Level, der erreicht wurde. Deswegen auch toll, dass wir dieses Jahr eben mal diesen genaueren Blick drauf werfen. Und genau, was du auch sagst, es wurde wahnsinnig gut angenommen. Wir haben die Bundeswehr um ein Statement gebeten. Wir haben auch Antwort bekommen. Dazu werden wir wohl später kommen. Ich kann aber aus diesem Statement, wir haben 4 Fragen an die Bundeswehr gerichtet aus unseren Beobachtungen heraus. Als Antwort haben wir etwas generalisierten Fließtext bekommen. Aber aus diesem Fließtext geht zum Thema Annahme des Publikums eine interessante Zahl hervor, und zwar 100.000 Besucherinnen und Besucher sollen bereits an den ersten beiden Messetagen diesen Stand besucht haben. Und das ist eine ganze Menge, und diese Zahl kommt übrigens zustande, diese Besucherinnen-Besucherzahl, das sind keine einzelnen Leute, sondern auch wenn Leute mehrfach zum Stand gingen, dann wird das mehrfach erfasst. Die haben dort eine App benutzt, um auszulesen die Aktivitäten an dem Stand, und wurden dann auch doppelt gezählt, wenn Menschen quasi am nächsten Tag nochmal kamen. Deswegen kommt man auf diese also gigantische Zahl, und das ist auch, was ich bestätigen kann durch meine Eindrücke dort vor Ort. Es war immer voll. Es war immer voll auf diesem Stand und wirklich die komplette Woche, wenn ich frühs zu meinem Heisestand lief, war dort bereits alles voll und wenn ich abends Feierabend machte, war dort immer noch alles voll. Durchgehend, es gab keine Pausen, keinen Leerstand und genau wie du auch gesagt hast, eigentlich quer durch alle Altersgruppen, die auch die Gamescom besucht haben. Enorm viele Kinder auch mit ihren Eltern, Jugendliche, junge Erwachsene, vielfach Männer, begleitet manchmal von ihren Freundinnen. Aber es war wahnsinnig viel los.
Ja, und ich glaube, das zeigt doch schon allein deswegen, wie relevant es ist, darüber zu sprechen. Auch ne, von den zwei Faktoren. Es wird sehr stark angenommen, aber es vergrößert sich jedes Jahr. Und das Spannende ist ja, du hast schon den Begriff jetzt einmal eingebaut, dass es ja so eine Art Gamification war in vielerlei Hinsicht. Also es wurden ja auch ganz konkret Spiele gezeigt. Und da würde ich aber gerne, bevor wir vielleicht über diesen Gamification-Begriff, da müssen wir, glaube ich, ganz viel zu sagen, weil der auch, glaube ich, diese bedenkliche Schnittstelle so ein bisschen aufmacht, warum dieser Stand vielleicht da ist. Aber erst einmal nochmal zu dem Begriff allein des Spiels hat sich bei mir so eine Frage aufgetan. Ich habe nämlich, bevor wir diese Fragen, die du schon angesprochen hast, an die Bundeswehr gerichtet haben, per Mail, hatte ich an dem Stand den Pressesprecher kurz erwischt. Und dieser Pressesprecher hat auch relativ kryptisch mir nur Antworten gegeben. Ich konnte also nicht so viel raussehen. Es war sehr viele Floskeln, sehr viel Vages. Aber einen Satz habe ich mir gemerkt und auch genauso notiert, weil ich ihn gar nicht glauben konnte. Er hat nämlich gemeint, wir zeigen hier ja keine Spiele. Weil ich hatte ihn damit konfrontiert, dass hier Jugendliche gezielt angesprochen werden, eben auch ein Gaming-Publikum. Und das war sein Argument dagegen. Und ich meine, das schließt sich ja schon aus mit deinen Beobachtungen. Es gab ja ganz konkret erstmal, oder wenn wir sagen, was ist denn ein Spiel? Also eine Klimmzugstange mit einem Wettbewerb ist für mich spielerisch. Mhm. Ein Flappy Bird ist ein Spiel. Aber jetzt können wir ja weitergehen und sagen, okay, ist denn jetzt eine Simulation eines Flugzeuges noch ein Spiel oder ist das jetzt schon Bundeswehr? Und ich glaube, weil da die Grenzen so verschwimmen und dieses Verschwimmen von Grenzen ganz bewusst von der Bundeswehr forciert wird, da sind wir dann an einem spannenden Punkt, nämlich was die Bundeswehr wirklich dort eigentlich erreichen will. Und ich glaube, das ist so eine Gamifizierung von Krieg. Also, dass wir ein anderes Bild von Krieg und von Bundeswehr gewinnen, dadurch, dass alles so spielerisch wirkt und wie ein ja, Wettbewerb unter Freundinnen sozusagen. Oder vor allem unter Freunden, weil du hast recht, es waren viele männliche Besuchende da, glaube ich. Aber ja, nicht nur, muss man auch sagen. Also es gab auch andere, die ich zumindest gesehen habe. Aber es gibt trotzdem Tendenzen hier, wer hier gezielt angesprochen wird oder sich angesprochen fühlt.
Mhm. Zu dem Gamifizierungsthema, da komme ich auch gleich nochmal. Vorher wollte ich eine Zwischenfrage stellen. Was machte denn dieser Pressesprecher auf dich für einen Eindruck? Der Hintergrund meiner Frage ist der, als ich mit den Leuten dort gesprochen habe, ich hatte sowohl, weil die auch beim Heise-Programm aufgetreten sind mit ein, zwei Vorträgen, mit denen habe ich da nicht interagiert, aber ich habe da eben zugehört, weil ich das dann sehr interessant fand, wie sie sich eben auch auf dieser Bühne präsentieren. Mir ist aufgefallen, beim Zuhören dort an der Bühne, aber auch in den kurzen kleinen Ausflügen auf diesen Bundeswehrstand selbst, dass die Menschen, die sie da hingepackt haben und gesagt haben, so ihr seid diejenigen, die mit den Leuten reden sollen, das waren durchgehend extrem charmante Menschen. Also das kann natürlich alles Zufall sein, aber ich habe das Gefühl, auch da hat man sich ganz genau natürlich überlegt, dass wirklich die Leute, die wir da hinpacken, auch Menschen sind, die wissen, wie man mit den Interessierten und drumherum reden muss. Und das klingt jetzt vielleicht wie No-Brainer, diese Beobachtung, aber Leute, das, wenn man so durch die Hallen läuft, da kommt man an Ständen vorbei und denkt sich, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich störe dich, wenn ich dich hier anspreche. Also das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt, dass da Leute ihre A-Teams hinschicken in Sachen Empathie und charmantes Gesprächs führen. Das war mein Eindruck. Da arbeiteten Leute oder waren Leute an diesem Stand von der Bundeswehr unterwegs, die auch wissen und wussten, wie sie mit den Leuten reden müssen.
Das, also A-Team ist ein super Begriff dafür. Ich hatte auch das Gefühl, es war ganz bewusst inszeniert, auch von dem Personal her. Weil ja, der Pressesprecher war auch total charmant. Ich hatte vorher mit einer anderen Person am Stand gesprochen. Das war eher so ein, ich bin nicht gut in militärischen Rängen und die direkt ablesen, aber es war, glaube ich, eher so ein Oberst, also was Höheres. Bis eben ihm dann klar wurde, dass ich hier nicht nur aus privaten Gründen frage, sondern auch wirklich berufliches Interesse habe. Und dann hat er auch sich sehr hintergangen gefühlt und hat gesagt, er hat jetzt gedacht, wir führen hier einfach nur ein Gespräch unter vier Augen quasi und dass er mich doch jetzt an den Pressesprecher verweisen würde und ich ihn auch bitte nicht zitieren soll. Mhm. Er hat aber ehrlich gesagt auch nichts von Gehalt gesagt. Es war auch immer dieses Drumrumreden, dass wir hier auch schwarz auf weiß jetzt in der Mail haben. Und dieser Pressesprecher war komplett richtig in seinem Job. Der hat das so gut gemacht, dass ich gar nicht gemerkt habe erstmal, wie sehr er mir gar nichts sagt. Und erst danach so dachte, Moment, da, also das stimmt ja faktisch einfach nicht. Ich kann mich ja einmal umdrehen, an die Säule gucken, sehen Flappy Bird Klon. Ja. Da sind ja Spiele. Also im eigentlichsten Sinne des Wortes gibt es sie trotzdem. Nur um das als Beispiel nochmal anzuführen. Und gleichzeitig zum Beispiel eine Klimmzugstange, hatten sie dann so richtige Pumper stehen. Also die sahen schon so aus, als könnten sie jeden hier, der da antritt, abziehen im Wettbewerb. Also auch das war ja gezielt gesetzt. Ja, also dass sie das auch inszeniert haben quasi und dann passend zu den Stationen, die die Menschen ausgewählt haben, die da ihren Dienst verrichten am Stand quasi.
Die Klimmzugstange, das, man kann es kaum glauben, ich zumindest in meiner Welt nicht, man muss es vielleicht deswegen nochmal kurz erklären, es war wirklich nur eine Klimmzugstange und ich glaube, man konnte einen Energy Drink mit Bundeswehr-Branding gewinnen, wenn man da eine kleine Anzahl an Klimmzügen geschafft hat, vielleicht sogar auch, wenn man gar nichts geschafft hat, einfach nur für einen Versuch bekam man einen kleinen Preis, aber liebe Leute da draußen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los war, die Klimmstange war, würde ich behaupten, noch beliebter als die Simulatoren, die ja technisch auch spektakulär sind. Der Andrang an die Stange war unglaublich. Während der gesamten Woche habe ich nur Leute gesehen, die durchgehend an dieser Klimmzugstange sich nach oben und unten gezogen haben, begleitet von lautem Rufen. Es haben sich wie in so Tanzfilmen so Kreise gebildet um diese Klimmzugstange. Leute dokumentierten hohe Anzahlen an Wiederholungen mit einem lauten Die Bundeswehrleute haben abgeklatscht mit denjenigen, die sich da hoch und runter gezogen haben. Und also das soll jetzt auch nicht klingen, als würde ich mich darüber lustig machen, sondern das, ich kann es einfach nicht fassen, welche Dynamik dort entstand. Also ich habe da wirklich gestaunt, weil diese Stange, wie gesagt, dauerbesetzt war. Und auch da wieder, es haben sich Kinder dran probiert, also 12-Jährige haben sich daran hochgezogen, auch mit einer großen Ernsthaftigkeit, bis hin eben zu ja Menschen, die so alt sind wie wir oder vielleicht sogar noch älter, unterschiedlichen Fitnessgrades, aber alle wahnsinnig gut von der Bundeswehr dann begleitet. Es gab immer Lob, es wurde angefeuert und es war so ein Schauspiel von, also nicht Schauspiel im Sinne von man tut so, sondern so eine Demonstration von interessierte Leute aus der Zivilgesellschaft gehen dahin und verdienen sich den Respekt der Bundeswehrleute. Das war die Dynamik, die immer für mich so rüberstrahlte. Also die Leute, die das gemacht haben, wirkten nicht nur stolz und verbissen wegen der eigenen Leistung und den Wunsch, da gut abzuschneiden, sondern man sah, fand ich überdeutlich, dass die, vor allem die jüngeren Männer begierig auf dieses Lob der uniformierten Bundeswehrleute waren. Das waren so Respektpersonen, die auch so akzeptiert wurden und man wollte von denen gelobt wurden. Das war sowas, gelobt werden. Und das war so ein Eindruck, der hat mich die ganze Woche über begleitet.
Das ist eine sehr gute Beobachtung, weil das ja auch wieder so ein bisschen das vielleicht etwas trifft, was wir, also eine Gesellschaft hat ja bestimmte Bilder von Militär und Militarismus. Mhm. Und in unserer Gesellschaft geht einher, zumindest wenn ich daran denke, wie ich früher als Jugendlicher auf uniformierte Menschen geschaut habe, eine bestimmte Respektshaltung oder so. Mhm. Und wäre gespannt zu gucken, wann das überhaupt anfängt, wann das ansetzt. Und wir haben das ähnlich auch bei Polizei. Also das, die kann man ja genauso kritisch hinterfragen als Struktur. Und trotzdem haben wir erstmal so eine Kindheitsvorstellung von diesem Beruf oft. Und der wird uns anscheinend sehr früh vermittelt. Und das dann hier nochmal ins Extrem geführt wurde, das habe ich auch so gesehen. Ich finde nur spannend. Ich habe gerade nochmal, während du das erzählt hast, in die Mail geschaut, die wir bekommen haben. Und hier steht, dass der Stand auf der Gamescom folgenden Denkanstoß zur Frage stellen wollte, nämlich, wie können aus dem spielerischen Umgang mit IT echte berufliche Qualifikationen und Karriereperspektiven werden? Mhm. Und dann frage ich mich, wie passt das zu einer Klimmzugstange? Also das sieht man ja schon, dass diese Antworten so ein bisschen wischiwaschi sind und da natürlich bestimmte Teile des Standes auch abgreifen, aber ganz viele auch verunsichtbaren. Und in der Kombination, dann vielleicht kann man noch sagen, wenn man es jetzt positiv formulieren will, ein sehr vielfältiges Bundeswehrbild entsteht, aber vielleicht auch ein verstelltes Bild von Bundeswehr.
Ja, Das ist ein guter Moment, würde ich sagen, um mal dieses Statement ganz kurz vorzustellen und was es damit auf sich hat. Ich werde das hier einblenden als Screenshot für alle, die einen Podcatcher oder was benutzen, der eben Kapitelbilder unterstützt. Ansonsten, Thomas, wenn du es aushältst, würde ich vorschlagen, ich lese die paar Zeilen ganz kurz mal vor. Dann haben wir es einmal gehört, dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Keine Sorge, es ist auch nicht so viel und ich lege meine beste Vorleseministrantenstimme raus, die ich als Teenager geübt und gelernt habe in der katholischen Kirche, andere Geschichte. Aber ich bin im Training, kann ich gerne machen. Nochmal zur Erinnerung, wir haben der Bundeswehr 4 konkrete Fragen gestellt. Ich habe die Fragen jetzt mir dummerweise nicht mehr notiert, aber es sind grundlegende Fragen. Es sind Fragen, welches Ziel wurde verfolgt mit dem Stand dieses Jahr? Wie stehen Sie zu dem Vorwurf mancher Beobachter und Beobachterinnen, dass Krieg verharmlost wird, allein durch die Präsenz und durch das Ausstellen von diesen Simulatoren, die Kriegsszenarien ja gar nicht zeigen, sondern auf so Trainingsgelände stattfindet. Das sind die Fragen, die ich gestellt habe. Zurück bekam ich aber nur eine Antwort, die ich, und das greife ich schon vorweg, bewerten würde als ziemliches generalisiertes Blabla. Da steht wenig Konkretes drin, an dem man sich aufziehen kann, aber wir können dann trotzdem noch mal genauer reinschauen. Geschrieben habe ich die Frage an einen Kontakt, den du mir weitergeleitet hast, um den auch mal kurz genannt zu haben, weil er hat mir auch namentlich mit dieser Mail geantwortet. Es ist Niklas Christ, Oberleutnant und Presseoffizier. In seinem Namen wurde dieses Statement verfasst und an uns geschickt. So, ich lese es mal vor, ich zitiere. Wir gaben mit dem diesjährigen Stand folgende Denkanstöße zur Frage, wie können aus dem spielerischen Umgang mit IT echte berufliche Qualifikationen und Karriereperspektiven werden? Damit haben wir junge Erwachsene im Umfeld der Computer- und Videospielemesse, in Anführungszeichen Gamescom, zum Nachdenken darüber bringen wollen, was sie für ihre Zukunft planen. Die Bundeswehr präsentiert sich regelmäßig auf Messen mit Exponaten, die die Besucherinnen und Besucher ansprechen sollen und die zugleich thematisch zur jeweiligen Messe passen. Dabei kann es sich um die typischen Fahrzeuge der Bundeswehr handeln, aber auch um innovative Exponate. Der Auftritt der Bundeswehr auf der Gamescom wurde von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Tausende Menschen haben sich über die Karrieremöglichkeiten und Tätigkeitsbereiche bei der Bundeswehr informiert und beraten lassen. Kurzer Einlass von mir, ich zitierte vorhin 100.000 Besucherinnen und Besucher in den ersten 2 Tagen. Zum Vergleich, die Messe dieses Jahr insgesamt verzeichnete etwas mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher. So, Zitat weiter. Wir informieren auf vielfältigste Weise über ihren Auftrag und den Dienst bei der Bundeswehr und sprechen die Zielgruppen dort an, wo sie sich aufhalten. Wer sich für die Bundeswehr interessiert, muss die Möglichkeit bekommen, sie zu erleben. Die Bundeswehr zählt mit über 1000 Berufsbildern zu den größten und vielseitigsten Arbeitgebern des Landes. Für das zentrale Messe- und Eventmarketing stehen die Informationen rund um die Karrieremöglichkeiten im Vordergrund. Letzter Absatz, Leute, ihr habt es gleich geschafft. Natürlich erzeugt ein auf dem Messestand ausgestelltes Exponat, wie beispielsweise der Hubschrauber-Simulator des zivilen Ausbildungsmodells Airbus EC-135, auch Interesse bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe. Diese fällt jedoch aus dem Raster der Zielgruppe, welche die Bundeswehr auf der Messe erreichen möchte. Zudem werden auf dem Messestand lediglich Exponate ausgestellt, welche tatsächlich im Rahmen verschiedenster Aus- und Weiterbildung im täglichen Dienstbetrieb Anwendung finden. Zitat Ende. So, Thomas.
Was wow, hältst du? Meisterbeschreiber und Meisterleser Dom.
Vielen Dank. Was hältst du von diesem Statement? Ich habe da 1-2 Dinge, die mir sofort ins Auge springen, aber ich lasse dir gerne den fang gerne an, Thomas.
Ich fange mal an. Was ich mir jetzt direkt, während du es nochmal gelesen hast, was mir direkt nochmal ins Auge sprang, war tatsächlich der Satz, die Formulierung, wer sich für die Bundeswehr interessiert, muss die Möglichkeit bekommen, sie zu erleben. Klingt erstmal einleuchtend, ich habe aber mehr den Eindruck, was der Stand hier erreichen will, ist, die Menschen, die sich noch nicht für die Bundeswehr interessiert haben oder ihr auch aus dem Weg gehen möchten, mit der Bundeswehr zu konfrontieren und zwar auf eine Art, die überzeugt, dass die Bundeswehr gar nicht so ist, wie man sie sich vorstellt. Sondern eigentlich ein ganz netter, kompetenter, gut gelaunter Verein, mit dem man sich so ein bisschen Wettbewerb stellen kann und der ja einem Respekt und Stolz entgegenbringt sozusagen, wenn man da eine Leistung zeigt.
Ja, das berührt den Punkt, den ich eigentlich als Kernkritik meiner Präsenz der Bundeswehr auf der Gamescom formulieren würde. Und zwar, da hole ich mal ganz kurz einen halben Satz aus und dann bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Also meine politische Position vielleicht sogar dazu ist folgende. Ich bin der Meinung, ein Land braucht ein Militär. Das ist leider so. Wir gucken in die Welt hinaus und sehen, es gibt Aggressoren da draußen. die würden sich freuen. Wenn wir als Gesellschaft sagen würden, wir haben keine Bundeswehr mehr, dann wäre das, glaube ich, eine sehr schwierige Situation für uns alle. Also ich sehe die Notwendigkeit eines Militärs. Ich gehe sogar auch noch weiter und sage, ich sehe auch die Notwendigkeit eines Militärs wie der Bundeswehr, sich auf Messen wie dieser vorzustellen und zu erklären, guck mal Leute, wir brauchen durchaus, auch das ist ja ein Fakt, Nachwuchs, wir brauchen mehr Leute bei uns. Ich habe mir Zahlen rausgeschrieben, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber tausende altgediente Soldatinnen und Soldaten verlassen in den nächsten Jahren den Dienst. Auch diese Lücke wird dann immer größer. Zusätzlich zu denen, wir alle verfolgen wohl mehr oder weniger die Nachrichten, die noch nachkommen müssten, um die Anforderungen zu erfüllen, die NATO zum Beispiel an uns stellt. Das ist alles nachvollziehbar. Ich weiß schon, dieser Nachwuchs wird gebraucht und ich sehe es auch komplett, dass die Bundeswehr, um eben Nachwuchs zu erreichen und anzusprechen und zu informieren, auf Messen wie durchaus auch auf die Gamescom gehen muss und kann. Und jetzt kommt aber, wo ich persönlich sage, jetzt kommt der Punkt, wo es in meinen Augen kritisch wird. Und es berührt auch dieses Statement wieder, was du gerade gesagt hast. Was die Bundeswehr aber macht und dieses Jahr mehr denn je ist, sich nicht nur, und das ist ja erstmal okay, sich als ein ganz normaler, vielleicht sogar Teil der Gesellschaft darzustellen. Wir haben schon gesagt, da reden die Leute mit einem, alle Altersgruppen werden angesprochen, entgegen des Statements übrigens. Im Statement steht, das ist nicht unsere Zielgruppe, jüngere Menschen, das ist Quatsch. In Wirklichkeit hat man gesehen, wie Kinder alles andere als ignoriert wurden. Die wurden aktiv mit eingebunden. Ich sah Kinder, denen Bundeswehrhelme aufgezogen wurden. Kinder, Minderjährige dürfen auch den Panzersimulator fahren, nur mit der Einschränkung, wie mir selber nochmal auf Nachfrage erklärt wurde von so einem Panzerbataillonfahrer, die dürfen da nicht schießen. Die dürfen nur fahren, aber dürfen nicht den Schießknopf drücken. Das ist der Unterschied. Also, ne, Kopfschütteln einfach. Die Kinder wurden hier genauso angesprochen wie die Erwachsenen auch. Also das ist Quatsch. Dass sie sich darstellen wie ein Teil der Gesellschaft, okay, das ist vielleicht Stigma-Aufarbeitung, weiß ich nicht, aber mein Problem ist vor allem, dass auf der kompletten Messe, sowohl auf den Infoständen als auch im Pressematerial und den Broschüren, die man an die Leute rausgegeben hat, wie auch auf den Fachvorträgen, selbst bei der Heisebühne, wo es konkret nochmal in die Tiefe gehend mit Halbstunden-Slots und länger um das Berufsbild der Soldatinnen und Soldaten ging, da wird kein einziges Mal vom Kriegsfall gesprochen. Niemals wird irgendwo auch nur der Hinweis erweckt, Leute, wenn ihr bei uns arbeitet, es kann auch passieren, dass ihr kämpfen müsst oder in den Fronteinsatz kommt, auch wenn ihr zivile Positionen ausfüllt, es kann brenzlig werden. Das wird nirgendswo zum Thema und wenn, dann gamifiziert in Form eines Helikopter-Flappy-Bird-Spiels, wo ein Helikopter kaputt gehen kann. Und das halte ich für bedenkenswert, weil hier absichtlich ein Kernaspekt des militärischen Dienstes ausgeblendet wird, von dem ich der Meinung bin, man sollte auch den Menschen sagen und nochmal in Erinnerung rufen, hey, das ist hier nicht nur ein Verein, der für sichere Arbeitsplätze sorgt und euch eine schöne Uniform besorgt, sondern es kann auch Krieg für euch bedeuten, Freunde. Und dass das komplett ausgeblendet wurde von der diesjährigen Präsenz- und Marketingkampagne, das halte ich für kritikwürdig.
Genau, und das, was ausgeblendet wird, ist ja auch, dass man theoretisch auch sterben kann in diesem Krieg. Also es ist eine reale Gefahr da für das eigene Leben, für das eigene Wohlergehen. Vor der Messe, vielleicht nur ganz am Rande erwähnt, gab es auch eine Gegendemo, nenne ich das jetzt mal, eine Gegenveranstaltung von der Deutschen Friedensgesellschaft, die auch das Design der Bundeswehr auf ihren Flyern übernommen hat und dann aber draufgeschrieben hat, im Krieg gibt es keinen Respawn. Also wir haben da nur ein Leben und das kann eben verschwinden im Krieg. Das ist nicht wie im Spiel. Und ich finde das schön, dass du jetzt kurz deine Position mal erläutert hast. Ich will das auch mal machen, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, wo wir starten quasi in diese Diskussion. Und für mich ist es erstmal so, ich hätte sogar ein Problem, vielleicht noch eine Stelle früher, nämlich daran, das System Militär. Ich werde gleich sagen, warum. Aber erst einmal auf jeden Fall Militär auf der Gamescom sehe ich keinen Grund, außer es hat mit Spielen zu tun. Weil das ist eine Spielemesse. Wenn wir sagen, sie wollen rekrutieren, dann ist es der Hintergrund, warum sie wirklich da sind und die Wahrheit. Aber erst einmal nicht, weil sie irgendwas mit Spielen zu tun haben. Oder wenn sie das haben, dann haben wir ein größeres Problem. Weil dann ist unser Krieg mittlerweile so gamifiziert worden, dass er an Spielen erinnert. Und ich glaube, das ist auch teilweise der Fall. Mhm. Da müsste ich ja nochmal einen ausholen oder können wir gleich nochmal drüber reden, über diese Gamification. Aber erst um nochmal zurückzukommen, vielleicht warum ich das so kritisch sehe und warum ich denke, dass wir da gerade ja in eine ganz falsche Richtung laufen, das sehen wir symptomatisch daran, wie die Bundeswehr auf der Gamescom präsentiert wird, weil wir, glaube ich, gerade das große Problem haben, dass wir unter diesem Begriff der Sicherheit ganz viel gerade über Militarisierung nachdenken. Das heißt also darüber, wie unsere Gesellschaft mehr darauf eingestellt werden kann, dass es Krieg geben wird, auch für uns ganz konkret. Obwohl es ja auch schon heißt, der Krieg ist, Entschuldigung, ist ein Stift schon runtergefallen vor Aufregung. Der Krieg ist schon in Europa, obwohl er schon früher in Europa war. Aber gerade jetzt wegen Ukraine etc. wird das ja nochmal höher gestellt jetzt, auch mehr budgetiert. Und da sehen viele gute Gründe drin. Ich sehe vor allem ganz konkrete Gefahren, die wir jetzt schon haben. Und das ist unter anderem, dass wir in der Bundeswehr ein großes Problem mit Rechtsextremismus haben. Das heißt also, dass Menschen an Waffen sind, die wir politisch nicht eigentlich ja als Feinde haben wollen, weil sie unsere Feinde wirklich sind und sich auch so präsentieren. Und weil wir eine Regierung haben, die immer mehr von der AfD dominiert wird, wo wir dann sagen müssen, was ist denn, wenn die AfD mal an der Macht ist, dann hat sie eine sehr starke Bundeswehr. Ist das nicht eine größere Gefährdung für uns, für unsere Sicherheit? Und was heißt eigentlich Sicherheit? Und für wen heißt sicher sein? Weil jetzt in unserer Gesellschaft bestimmte Menschen schon sehr unsicher leben und nicht die Sicherheit genießen, wie wir sie vielleicht noch genießen und schon länger bedroht sind von bestimmten Einflüssen, sich auch nicht mehr aufgehoben fühlen können und nicht sagen würden, sie sind hier sicher und auch nicht sagen würden, das Militär macht sie sicherer. Also ich glaube, da gibt es, da würden wir jetzt aber ganz weit vom Gaming wegkommen, aber ganz viel Diskussionsspielraum, wieso man erstmal sagen könnte, ist das denn der richtige Weg, der da gerade eingeschlagen wird? Aber wenn wir zurück allein zur Messe gehen, meine Einstellung dazu, der einzige Grund, der bleibt, ist, irgendwie muss Krieg mit Spielen zu tun haben. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen bohren, was da gesehen oder gleichgesetzt wird. Also warum die sich so präsentieren oder wo die Schnittstellen hergestellt werden. Vielleicht hat man es schon ein bisschen rausgehört, aber vielleicht können wir da noch mal konkreter drauf eingehen.
Magst du das einfach mal fortführen? Weil du hattest es ja selber schon angesprochen, ne? Diese Gamifizierung des Krieges, dass da jetzt schon Entwicklungen stattgefunden haben, die du beobachtest. Das würde mich sehr interessieren.
Also vielleicht können wir jetzt noch mal sagen, ne? Gamifizierung oder Gamification im Englischen könnte man vielleicht jetzt grob umschreiben, dass es die Anwendung von Spielelementen und Mechaniken ist in spielfremden Kontexten. Also dort, wo eigentlich kein Spiel vorkommt, werden plötzlich diese Elemente reingesetzt, die an Spiel erinnern. Und das kann dann Motivation, Engagement oder sonstiges Verhalten beeinflussen von Menschen. Wir kennen das vielleicht schon mehr aus großen Firmen, wie zum Beispiel, ich glaube, Apple macht das sehr gerne, dass sie auch so für ihre Mitarbeitenden so Spielbereiche haben. Kreativfirmen oft, ich glaube, Pixar hat das, dass also die Mitarbeitenden das Gefühl haben, wir sind ja gar nicht so nur auf der Arbeit, sondern wir können auch mit coolen Rollerblades oder so durchs Büro fahren. Keine Ahnung, das ist jetzt ein Beispiel, das wahrscheinlich fiktiv ist, aber ich glaube, die haben da irgendwelche Geräte, mit denen sie rumfahren können. Und auch die Arbeitsprozesse selbst an Spielen erinnern. Das heißt, dass man Punkte sammeln kann, dass man zum Beispiel Überstunden in Geld umwandeln kann oder bestimmte Leistungen dann dafür wieder einen Bonus bekommt auf irgendeine Art und einmal im Monat in die Sauna darf, etc. Also einfach so Elemente, die wir aus Spielen kennen, übernimmt und dann einbringt in andere Bereiche. Und ich beobachte das sehr stark jetzt bei Krieg und Kriegsführung und Kriegsgeräten, weil wir da ganz konkret ja eine Sprache haben, die aus dem Gaming kommt und ans Gaming erinnert erst einmal bei der Bewerbung. Du hast schon ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel willst du den nächsten Level erreichen? Das wäre so ein konkretes Beispiel. Also einfach in dem, wie Sachen formuliert werden und beworben werden. Aber auch dann, was die Kriegsgeräte selbst betrifft und die Kriegsführung. Also wir alle wissen, dass wir im Krieg jetzt nicht mehr nur noch die Klimmzugstangen Menschen haben, die irgendwie an der Front liegen und sich gegenseitig beschießen, sondern auch Drohnen, die im Hintergrund arbeiten oder vom Hintergrund aus gesteuert werden. Und deren Eingabegeräte, Steuerungsgeräte wirklich Game-Controller nachempfunden sind. Und das wird auch offen so kommuniziert. Weil die Hersteller sagen, dann können wir direkt die Leute aufgreifen, die sowieso schon durchs Gaming sozialisiert worden sind. Und die haben keinen großen Umgewöhnungseffekt mehr. Die können eigentlich direkt loslegen. Und dann wiederum haben wir natürlich auf der anderen Seite, also Kriegsgerät rückt in die Richtung Spiele, die mehr in Richtung Krieg rücken. Die haben wir schon immer. Also eigentlich sind Spiele oder das Medium sogar des Spiels, des digitalen Spiels, des Videospiels, so eine, ich würde sagen, so ein Kind des Kapitalismus und des Militärs, weil schon früher die Hardware, auf denen zum Beispiel Space War 1962 entwickelt wurde, vom Militär stammt oder dann später Software für das Militär umgeschrieben wurde. Also es gab zum Beispiel Marine Doom, das ist so ein Doom-Klon, der dann explizit zur Ausbildung genutzt wurde. Und bis heute geht das weiter mit America's Army, einem Spiel, das man online spielen kann und das zur Rekrutierung in den USA vor allem verwendet wird. Also wir haben so eine gegenseitige Befruchtung sozusagen. Und damit nähern sich diese zwei eigentlich sehr getrennten oder ich würde sogar sagen komplett gegensätzlichen Pole ein bisschen an, zumindest auf der ästhetischen Ebene. Und das vielleicht als letzten Punkt. Krieg das Bild von Krieg, das wir haben, das wechselt immer. Also in Fallout heißt der War Never Changes, aber das Bild von Krieg auf jeden Fall, das ändert sich immer wieder. Und gerade haben wir eben plötzlich, dass da diese Tech-Pros reinkommen, dass so eine Nerdifizierung, vielleicht kann man sagen, von Krieg stattfindet, als dass wir plötzlich ganz andere Menschen damit verbunden sehen oder verbunden werden sollen, als es früher der Fall war. Und wir jetzt das Gefühl bekommen, hier haben wir ja Fortschritt und Präzision durch Technik, die ausgereift ist, die zukunftsfähig ist, etc.
Ja. Übrigens, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die bereits im Ukraine-Krieg fortgetrieben wurde. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da selbst mal bei diesem Krieg mit dem Thema Gamifizierung auseinandergesetzt hast, aber dort gibt es, ich glaube, dieses System ist mittlerweile schon an den Start gegangen, oder wenn nicht, dann ist es kurz davor. Wir sind da in der Ausrollphase quasi. Ein Programm namens Army of Drones. Sagt dir das was? Hast du das schon mal gehört?
Erzähl mal.
So. Jetzt wird's hochinteressant. Ich find's wirklich krass. Ich habe mehrfach nachgelesen und das geprüft, ob das wirklich stimmt, weil das für mich eigentlich kaum fassbar klingt, aber es scheint legit und wirklich angewandt zu werden. Und zwar folgendes. In der ukrainischen Armee gibt es ein Programm nun, das heißt Army of Drones, und das bedeutet im Grunde folgendes. Frontlinien-Soldaten und Soldatinnen, die nachweisen können mit Videomaterial, dass sie mit ihren Drohnen, es geht nur um die Drohnen, mit ihren Drohnen russische Ziele ausgeschaltet haben, werden für den Nachweis dieser Ziele, die sie ausgeschaltet haben, belohnt mit einem Punktesystem. Ich habe hier eine Auflistung. Es gibt zum Beispiel 20 Punkte, wenn man einen russischen Panzer nachweislich beschädigt, 40 Punkte, wenn man einen zerstört, 50 Punkte, wenn man ein Mobile Rocket, also so ein kleinformatiges abgeschossenes Raketeninstrument nach abwehrt mit einer Drohne, und so und 6 Punkte, wenn man einen feindlichen Soldaten mit einer Drohne erledigt. Das sind Punktevergaben, die vorgesehen sind, und jetzt wird's besonders abgefahren, wie ich finde. Diese Nachweise muss man mit Videos eben aufzeichnen, lädt dann diese Videos auf einer eigens dafür eingerichteten Plattform hoch. Die Plattform wertet das aus und sagt dann, jawohl, du hast recht, ich sehe hier, du hast Panzer beschädigt oder auch ausgeschaltet, dafür werden hier Punkte gut geschrieben, und jedes dieser Squads, die dann so zusammenarbeiten, bekommen die Punkte eben gut geschrieben, und diese Punkte können dann eingesetzt werden von den Squads, um sich von der Regierung bezahlt spezielles Kriegsmaterial an den jeweiligen Einsatzort liefern zu lassen. Also im Grunde, wenn man so möchte, hat man die Call of Duty Killstreaks in echt Militärsprache übersetzt und ein System geschaffen, um Soldatinnen und Soldaten zu motivieren, ihre Ziele auszuschalten und erfolgreich zu agieren. Und das neben der Tatsache, dass in ukrainischen Grundschulen, mittlerweile auch dazu gibt es schon Reportagen, Schülerinnen und Schülern mit der Benutzung von Drohnen und Drohneninterfaces ausgebildet werden und damit vertraut gemacht werden, wirft nochmal ein besonderes Licht auf diese Idee, Krieg zu gamifizieren, was eben dort schon viel weiter vorangetrieben wurde als hier.
Das zeigt ja auch nochmal diese Gamifizierung auf so vielen Ebenen. Also nicht nur, dass die Drohnen selbst gamifiziert sind von der Steuerung, sondern auch das Belohnungssystem. Und ich kann das verifizieren, als das Beispiel kannte ich nur den Namen nicht. Also ich hatte das auch gelesen und konnte es genau wie du erstmal nicht glauben, dass das schon wirklich so praktiziert wird. Aber das ist eigentlich die Realität, in der wir leben. Und ich glaube, da geht so eine Gefahr einher. Weil wenn wir jetzt mal sagen, Menschen sind sozialisiert aus dem Spielen und sollen auch in dieser Ästhetik und in dieser Denkweise gehalten werden, dann geht damit etwas Praktisches einher, wenn man Propaganda betreiben will. Propaganda heißt erstmal, dass man seine Seite sozusagen als richtig darstellen will und eine andere Seite abwerten. Jetzt mal so eine ganz simple oder simplifizierte Propaganda-Definition. Und das ist ja nichts anderes, zu was das dann führen kann oder auch wahrscheinlich wird, dass du ja dann nur noch Punkte siehst in deinen Gegnern und nicht mehr die Menschen dahinter. Also das werte dann zusätzlich nochmal diese ab, weil die sind ja dann nur Teil deines Sammelsystems, deines Spiels quasi. Und auch unsere, ja, die Techniken führen ja auch dazu. Wir kennen alle wahrscheinlich noch, oder viele kennen den auch durch das Remake, vielleicht auch die Jüngeren dann, von Call of Duty Modern Warfare, diesen Death from Above Level, wo man einfach nur quasi mit so einer Nachtbildkamera Bomben schmeißt auf kleine Pixel, die aber Menschen sind und auch teilweise zivile Menschen. Und dann immer so der Off-Kommentar, glaube ich, sogar an reale Kommentare von Soldatinnen und Soldaten angelehnt ist, die dann immer sagen, hast du gut gemacht oder hol ihn dir und so weiter und so anfeuern und anstacheln. Und auch das haben wir wirklich ja spätestens im Irakkrieg, aber auch in allen neueren Kriegen immer wieder erlebt und auch genauso beobachten können, dass Menschen dann so reagieren, ihren Gegner eben abwerten, entmenschlichen, um überhaupt töten zu können, weil tatsächlich ist das nicht etwas, was wir leichtfertig tun. Also wir müssen das lernen, wir müssen dazu erzogen werden und trainiert werden. Und das ist vielleicht schon ein erster Schritt dorthin, wenn man eben hingeht und erstmal diese Bildebenen öffnet plötzlich.
Ja. Bevor wir gleich wieder zur Bundeswehr auf der Gamescom zurückkehren, noch ein Gedanke zu diesem, zur Gamifizierung des Krieges, gerade auch im Ukraine-Krieg, was damit ja auch verbunden ist. Und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, als ich Interviews zu diesem Drohnenprogramm und diesem Punkteprogramm las, ist Folgendes, dass es damit ja auch der Regierung ermöglicht wird, nicht nur zu sehen, okay, welche unserer Einsatzteams sind denn besonders effizient, also quasi einen Einblick zu bekommen, wie unsere Streitkräfte an verschiedenen Punkten sich verhalten und operieren, sondern der Regierung ist es ja so auch möglich, quasi den Krieg zu patchen und zu feinbalancen. Was ich damit meine ist, wenn die Verantwortlichen sagen, okay, es ist jetzt wie sage ich das denn? Wir haben die Punkteliste überarbeitet. Ab sofort sind Panzer, russische Panzer, nicht mehr so viel wert wie russische Drohnen, die abgeschossen werden. Verändern sie ja, und so makaber das klingt, das Balancing des Krieges und richten damit ja den Fokus dieser Teams, die ja möglichst viele Punkte sammeln wollen, weil ja ihr Leben davon abhängt, wie gut ihr Equipment ist, das sie dann wieder zugeschoben bekommen. Die Aufmerksamkeit dieser Einheiten auf neue Ziele. Also es ist eine ganz neue Art der Steuerung von Kriegszielen, die erinnert an Patchnotes in Online-Spielen. Und das ist schon schwer fassbar, finde ich jetzt hier für mich in meinem Hamburger Wohnzimmer.
Absolut. Ich habe mich auch mit meinem Kollektiv sehr tief gerade mit diesen ganzen Rüstungsindustriefirmen beschäftigt, so um Peter Thiel und andere herum, die alle so ein bisschen wie Herr der Ringe, ja irgendwas aus Herr der Ringe heißen, so Palantir, Anduril etc. Und wenn wir jetzt auch mal gucken, genau wie diese Systeme arbeiten, die ja immer mit KI verknüpft sind, und wenn wir auch wieder schauen, was wird denn schon angewendet? Ich habe einen sehr spannenden Vortrag auf der Republika gehört zu Lavenda, das ist ein Kampfsystem, das jetzt gerade von Israel in Gaza eingesetzt wird und wo es auch so einen KI-Score gibt für die Menschen, die sie quasi ja mit Drohnen auslöschen. Mhm. Und dieser KI-Score wird natürlich über viele Faktoren einfach von Menschen bestimmt und die KI gefüttert. Und die sucht dann sozusagen über das Palantir-System, das wir auch kennen, das da drauf aufbaut, wer passt denn da rein? Und dieser Score kann aber angepasst werden. Das heißt also, der kann je nachdem, ob tatsächlich ist das auch nachgewiesen, ob im Flieger noch eine Bombe ist, nach oben oder unten gedreht werden. Das heißt, plötzlich werden Ziele freigeschaltet. Und dann kann die Bombe doch noch geworfen werden, weil es ist einfach ja ökonomischer, einen Flieger leer zu machen, bevor er wieder gefüllt wird und nicht halb voll wieder zurückkommen zu lassen. Also das ist richtig perfide und richtig erschreckend, wenn man da mal reingeht, weil man ja dieses ganz andere Bild von Krieg vermittelt bekommt, nämlich jetzt mit dieser Technik ist gewährleistet, dass niemand stirbt, der unschuldig ist.
Ja.
Und erstmal zu entscheiden, wer ist denn unschuldig, da wissen wir auch, je nachdem, welche Regierung wir gerade als, wie soll ich sagen, richtig ansehen, die beurteilt ja auch die Unschuld und Schuld von anderen. Und wenn wir jetzt in die USA zum Beispiel schauen, ich weiß nicht, ob wir jetzt der noch so trauen, wie wir das vielleicht, will ich sagen, fälschlicherweise, aber wie wir es bestimmt mal haben vor Jahrzehnten, dann können wir jetzt auch sagen, okay, das ist ja, hat sich ja auch verändert, wer da jetzt schuldig und unschuldig ist zum Beispiel.
Um von hier aus zur Bundeswehr zurückzukehren, da gibt es noch einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen hatten, worüber wir aber auf der Messe selbst mal ganz kurz gemeinsam diskutiert hatten. Ich leite den mal so ein. Also wir halten jetzt mal fest, unser beider Kritik an der Präsenz der Bundeswehr auf der Gamescom, die lässt sich so zusammenfassen. Bei mir ist es vor allem der Punkt, dass dort verschwiegen wird, was es eben noch bedeutet, zur Bundeswehr zu gehen. Es werden quasi eigentlich nur die schönen Seiten gezeigt. Die Bundeswehr präsentiert sich als ein stabiler Arbeitgeber, bei dem man nicht fragen sollte, warum die Arbeitsplätze so stabil sind. Es ist einfach toll, kommt da alle hin. Das ist meine Kernkritik. Und bei dir setzt sie noch einen Schritt im Grunde früher an, nämlich die Tatsache, dass die Bundeswehr sich mit ihrer Präsenz und der Art, wie sie Menschen anspricht, dieser Gamifizierungsmöglichkeiten bedient und gleichzeitig auch dann so eine Verharmlosung von Krieg eben wieder betreibt, weil eben die Menschen über diese Spielschiene angesprochen werden. Das ist unsere Kernkritik. Und jetzt gibt es noch ein Thema, das bisher noch nicht besprochen wurde, und zwar die Suche nach einem Gegengewicht. Da hatten wir auf der Gamescom kurz mal drüber gesprochen, nämlich man kann ja jetzt noch den Blick so wählen und sagen, okay, die Gamescom, die Bundeswehr ist da jetzt und macht ihr Programm. Das kann man doof finden, wenn man unsere Perspektiven zum Beispiel einnimmt und sagen, okay, gibt es denn Leute, die quasi eine Art Gegenprogramm, wie auch immer das aussehen kann, anbieten? Gibt es Stände auf der Gamescom, wo beispielsweise zum Beispiel pazifistische Spiele gezeigt werden oder wo Spiele gezeigt werden, die andere Wege durch einen Krieg aufzeigen oder die vielleicht auch über Konsequenzen eines Krieges aufklären, also quasi das Bild abrunden, das ja von der Bundeswehr nur einseitig bespielt wird? Da guckt man so ein bisschen ins Leere. Es gibt eine Sache auf der Gamescom, die mich dieses Jahr sehr gefreut hat, die dort zu sehen, und zwar das Engagement der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben eine Handvoll von Spielen in Zusammenarbeit mit der Indie Arena Booth gefeatured, die man als demokratiefördernd beschrieben hat, also Spiele, die sich um die Demokratie drehen. Aber ansonsten eigene Stände, die quasi als den Gegengewicht zur Bundeswehr agieren, fand ich dieses Jahr nicht vor.
Absolut richtig. Also wenn, kann man nur die schon von mir angesprochene Gegenaktion vor der Gamescom nennen, aber nicht auf der Gamescom. Und wenn du jetzt schon die Bundeszentrale für politische Bildung ansprichst, dann kann ich mir diesen Werbeblock sozusagen nicht entgehen lassen, weil die haben ja jetzt gerade Felix Zimmermann, Linda Schlegel, auch Rila Brandenburg das Handbuch für Gaming und Rechtsextremismus herausgegeben. Mhm. Und da durfte ich spannenderweise auch und dankenswerterweise, bin denen immer noch sehr dankbar auch für diese Offenheit, über Militarismus schreiben. Und das ist vielleicht nochmal ein guter Gedankengang, um nochmal unsere Diskussion abzurunden, nämlich warum hat das hier einen Platz? Also ich hoffe, ich konnte schon so ein paar Aspekte klar machen, warum ganz konkret zum Beispiel Rechtsextremismus auch natürlich in Militär vorkommt und militärische Faschisierung oder so vielleicht sogar verstärken kann oder Militarisierung letztendlich. Also dass eine Gesellschaft plötzlich auch das Militär als Machtzentrum hat, als Ausgangspunkt von Gesetz und Ordnung. Aber da sind wir zum Glück hier noch nicht. Aber wir können erstmal sagen, okay, wie haben die denn im Band eigentlich Rechtsextremismus definiert? Und sie definieren das in ihrem Vorwort, also das ist jetzt nicht von mir, sondern von den HerausgeberInnen, als Ideologie der Ungleichheit. Und das finde ich ganz schön. Das ist sehr offen. Das sagen sie auch ganz bewusst, dass das so offen sein soll. Und ich finde, wenn wir da sind bei einer Ideologie der Ungleichheit, also wenn wir schon so Denkprozesse anregen oder beeinflussen, dass wir dahin kommen, dass wir andere eben als ungleich ansehen und das gruppenbezogen machen, dann entwickelt sich daraus ja eine Menschenfeindlichkeit, die wir natürlich bei Rechtsextremen sehen, aber die vielleicht auch Voraussetzung für Krieg sein kann oder sogar muss. Also wahrscheinlich kann Krieg ohne so eine Abwertung nicht geschehen. Wir haben es schon ausgeführt und ich kann mir Krieg nicht ohne das vorstellen. Das heißt also, wir haben hier auch Schnittstellen immer zwischen Krieg und Rechtsextremismus automatisch gegeben, weil sie oft ähnliche, nenn's mal, Mechanismen haben. Und dann ist natürlich immer der Streitfall, für was wird ein Krieg geführt, und da kann man jetzt lange debattieren und welcher ist gerechtfertigt oder ist Krieg überhaupt gerechtfertigt und da verschiedene Positionen entwickeln. Aber ich finde, erstmal ist es ja spannend, da ist diese Schnittstelle auf jeden Fall sehr stark gegeben. Und deswegen ist es auch so wichtig, da hinzugucken, gerade in unserer Gesellschaft. Und wenn du schon sagst, es gibt keine Gegenpole, das ist für mich das Zweite, wie soll ich sagen, was bedenklich ist einfach. Also was mir auch Sorgen macht, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, dass dieser Gegenpol oft fehlt. Also es gibt tolle Gegenaktionen. Wir haben auch hier jetzt gerade in Köln das Problem mit Rheinmetall. Rheinmetall, ein ganz großer deutscher Rüstungskonzern, der übrigens auch auf der Gamescom war und auch mit Gaming begriffen versucht hat, junges Publikum anzulocken. Also sie haben wirklich Gamification sogar fast plakativ da stehen gehabt und haben dann gesagt, choose your career, und du konntest deinen Weg wählen, ob du jetzt eher der Tech im Hintergrund bist oder der Crafter oder eben der Shooter etc. Die waren also auch schon da, und irgendwie ist das für mich so eine Tendenz in eine Richtung, wo dann nur Rheinmetall entwaffnen zum Beispiel hier auf einer politischen Ebene was entgegenhält, aber nicht unsere Branche. Das fehlt hier komplett. Und ich würde sogar sagen, auch da haben wir eine Tendenz in die falsche Richtung. Wollte jetzt nochmal kurz ausholen, weil das sehr wichtig ist. Ja. Martin Thiele-Schwetz von Playing History aus Berlin, der CEO, hat gepostet letztens auf LinkedIn, dass er in der Mitgliederversammlung des Gameverbands dass er bemerkt hat, dass am Schluss nochmal eine ja, eine Aussage kam, wo ihn erschreckt hat. Und die Aussage war, ohne jetzt zu sagen, von wem die kam, aber einfach nur, die Aussage war eine Forderung, dass man doch als Gaming-Branche aktiv Bemühungen anstellen soll, um Bindungen zur Rüstungsindustrie zu stärken. Denn davon könnte man ja stark profitieren. Also es ging hier um eine, gar nicht um eine moralische Ebene, sondern um eine Profitebene. Ja. Und ich glaube, bei dieser Entwicklung, die wir hier haben, ist auch ganz viel von diesem Opportunismus zu sehen. Und um nochmal auf die Gamescom zurückzukommen, nach dieser kleinen Anekdote, du hast ja auch, oder wir saßen ja bei Heise auf der Bühne und ich hatte auch kurz mit Heise gesprochen, weil tatsächlich die ja die Standflächen für Rheinmetall und für die Bundeswehr vermieten und vergeben. Und auch da habe ich dann eine Person angesprochen, die genau diese Vermietung vornimmt. Und die hat auch eher die moralischen Gründe ganz in den Hintergrund geschoben, hat gesagt, ja, die haben halt viel Geld. Und das war dann ein Argument für sie, weil sie hat gesagt, das ist halt meine Arbeit und da zählt das mehr als moralische Bedenken. Und wir haben da auch gar keine große Diskussion geführt, wir haben das dann einfach gemacht, weil es sind ja finanzielle Abwägungen. Also das finde ich auch spannend, dass dann viele gar nicht, es ist wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, sie meinte auch privat, bin ich quasi Pazifistin, ja, also gegen Krieg, aber dass das dann von der Arbeit so abgetrennt wird und dass Leute das hinbekommen, das so getrennt voneinander zu sehen. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir da hingucken.
Ja, das wunderbar, dass du es erzählst. Das eine halt, um nochmal die Situation mit der Mitarbeiterin von Heise oder einem Mitarbeiter aufzugreifen, das eine ist halt so konkret, das Wissen darum, okay, wenn unser Laden einfach nicht Geld einnimmt, dann ist mein Job gefährdet, gegenüber diesem abstrakten, dieser irgendwie konfusen, obskuren Vorstellung, okay, wenn die Bundeswehr hier Leute so anspricht, was macht das mit uns gesamtgesellschaftlich? Das ist so schwer greifbar gegenüber dieser realen Existenzangst, okay, wenn wir hier kein Geld einnehmen dieses Jahr, das bin ich vielleicht nächstes Jahr arbeitslos. Und das sind, glaube ich, dann auch sehr berechtigte Gedanken, die man dann so hört und dann sich fragt, okay, wie kann man denn dann aber diese Leute ansprechen und erreichen? Und eben genau, das wäre dann wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Chance für eine Art Gegengewichtstand oder Angebot, dass irgendwo auch noch ein Angebot existiert auf so einer Gamescom, vielleicht sogar von der Messe organisiert, um das Bild einfach erstmal abzurunden. Das ist ja eine sehr defensive Formulierung, aber um nicht einfach nur die Bundeswehr dort alleine bestimmen zu lassen, wie das Narrativ aussehen soll zum Thema Krieg und Spiele, sondern auch noch eine Info-Anlaufstelle anzubieten, wo Leute sagen, okay, jetzt habe ich hier Klimmzüge gemacht, habe da hier ein nettes Gewinnkärtchen mitbekommen, jetzt gehe ich mal noch zum anderen Stand und schau mal, was die mir so zu erzählen haben. Also es geht jetzt auch, wenn ich das jetzt beschreibe, gar nicht darum, Leute daran zu hindern, zur Bundeswehr zu gehen, aber ich bin ein großer Fan davon, Leuten alle Informationen zu geben, damit die dann selber eine mündige und gute Entscheidung treffen können. Aber die Bundeswehr ist Platzhirsch gerade bei diesem Thema und, das haben wir auch schon beschrieben, mehrfach, die machen das ja auf eine wahnsinnig professionelle und effektive Art und Weise. Die haben verstanden mittlerweile, wie sie diese Fläche nutzen müssen, welche Angebote sie anbieten müssen, wie sie die Menschen ansprechen müssen und sie werden jedes Jahr eben noch besser. Also wie gesagt, der Blick zurück 2018, diese kruden Marketing-Sprüche, wo Leute ja sogar vor den Gamescom-Hallen dann demonstriert haben, im Vergleich zu diesem Jahr, jetzt 7 Jahre später, einer der meistbesuchten Stände, vielleicht sogar der meistbesuchte Stand in diesen Infohallen, in der sich dieser Bundeswehr-Ding da befunden hat. Das ist schon eine Entwicklung, wo man mal drauf guckt und sich fragt, okay, Sie haben jetzt also verstanden, wie das funktioniert, wie man diese Instrumente nutzen muss. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass da ein Gegengewicht entsteht, um das Bild abzurunden, die genauso klug diese Werkzeuge einsetzen, die sie eben haben, um Menschen zu erreichen. Und das sehe ich halt doch gar nicht. Die Bundeszentrale für politische Bildung war da und sie war präsent und das war auch gut, aber natürlich nicht in dem Maße, wie es die Bundeswehr gemacht hat. Und auch hier dann wieder die Frage mit der Finanzierung. Ich glaube, auch die Bundeswehr hat da ganz andere Mittel und Möglichkeiten, sich selbst zu inszenieren, als so eine Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe mir da eine Zahl rausgeschrieben. Ich gucke hier gerade. Ich habe gefunden, ich glaube, das war in einem Zeitartikel mit Berufung auf ein Interview mit Bundeswehrleuten. Moment, ich suche hier gerade, genau, 2024 hat die Bundeswehr laut dieses Artikels, das eben beruht auf einem Interview mit Leuten von der Bundeswehr, im vergangenen Jahr 2024 56 Millionen Euro alleine in die Rekrutierung von Nachwuchs investiert, also Marketing quasi. Dazu gehört nicht nur dieser Gamescom-Stand, sondern auch aufwendig produzierte Miniserien für YouTube, die so fast schon Soap-Opera-artig Alltagssituationen aus der Bundeswehr zeigen und greifbar machen wollen. Es gibt Waffendokus auf YouTube vom offiziellen Bundeswehrkanal, wo Waffenmodelle schick vorgeführt werden und gezeigt werden. Es gibt mittlerweile die sogenannten Discovery Days. Das sind quasi Tage der offenen Tür, wo Leute Kasernen und sowas besuchen können, um sich das mal selber anzugucken. Die machen wahnsinnig viel. Und dem gegenüber steht so ein etwas noch unterentwickelter und vielleicht auch unterfinanzierter Bereich der Gesellschaft, der sagt, okay, wir wollen auch aufklären über die andere Seite des Krieges, aber können das vielleicht gar nicht, weil wir gar nicht die Mittel haben. Und das letzte Satz, ich befürchte, unsere Regierung, zumindest derzeit, geht auch nicht in eine Richtung, in der man meinen könnte, okay, diesen Menschen ist es wichtig, auch das andere Bild zu zeigen, im Gegenteil.
Ganz genau das. Und das war auch die Sorge, die ich formuliert habe. Das ist nicht nur die AfD, sondern auch andere Parteien, zum Beispiel eine klassisch eigentlich Kriegs zumindest skeptisch gegenüberstehende Partei wie die SPD, hat ja dann hat zum Beispiel den Verteidigungsminister, den Pistorius war das, auf so einem Panzer inszeniert mit einer Deutschlandflagge und drüber steht, wir kämpfen für deine Sicherheit. Also auch wieder dieser Sicherheitsbegriff. Und wie du sagst, ich glaube, das ist gerade gewollt und sogar forciert. Also soll ein Bild vermittelt werden, dass wir nur sicher sein können, wenn wir noch mehr Bundeswehr haben, noch mehr Waffen und gleichzeitig aber diese Ernsthaftigkeit dann durch so Auftritte wie auf der Gamescom genommen wird und auch versteckt wird, was dahinter steckt. Ich meine, es geht darum, zu töten oder getötet zu werden. Das ist Krieg. Und wenn man das verschleiert und kein Gegengewicht setzt, sehe ich das schon als sehr bedenklich an und weiß aber auch noch nicht, wie wir da rauskommen können, weil die Militarisierung, ich habe das angesprochen als Prozess, ist eben einer, wo das Militärische ins Gesellschaftliche oder ins Alltägliche übergeht. Und das können wir auch allein beobachten, dass die Bundeswehr so viel Geld hat, dass sie, ich habe es mal beim Bäcker erlebt, dass die Bundeswehr Bäcker, also Brötchentüten bedruckt hat mit ihrem Logo und Motto. Ja. Ja. Also das haben wir auch schon. Und ich frage mich halt, wenn du sagst, Information ist wichtig, ja, absolut, aber das ist ja keine neutrale Information, das ist Werbung. Also es müsste ja, wie bei vielleicht Zigaretten oder so, weiß nicht, ob der Weg schon ideal ist, aber es müsste ja sozusagen Warnungen geben, es müsste ein neutraler Umgang damit gesucht werden und natürlich nicht diese unhinterfragte Präsentation als Krieg ist das, was uns bevorsteht, Krieg ist das Einzige, was unsere Gesellschaft gerade sicher macht und für Krieg musst du dich einsetzen, weil das wird ja auch nie diskutiert, nämlich die Personen, die einfach vielleicht nicht in den Krieg wollen, was zum Beispiel in der Ukraine gerade der Fall ist, dass sehr viele Menschen einfach nicht mehr am Krieg teilnehmen wollen, was dann aber komplett ausgeblendet oder sogar als unheroisch dargestellt wird und als Loser an der Klimmzugstange.
Ich bin froh, das soll gar nicht selbstlobend klingen, sondern einfach nur wirklich erleichtert froh, dass wir das gemacht haben, weil du hast gefragt, was man tun kann, was wir jetzt in dem Fall als Journalisten tun können, nämlich das erstmal zu beleuchten und überhaupt den Leuten da draußen vorzustellen, weil wenn man nicht die Gamescom selbst besucht hat, kann das auch schnell an einem vorbeirutschen, weil jetzt in einschlägiger Fachpresse war dazu nicht wirklich was zu lesen. Deswegen, ich bin froh, dass wir es jetzt mal quasi auf den Teller gelegt haben, das große Licht drauf geworfen haben und eigentlich rausgehen müssen mit der Frage und irgendwie auch Hoffnung und vielleicht auch Befürchtung, wie wird's nächstes Jahr aussehen? Nicht nur im Land, sondern auch wieder auf der Gamescom mit der Bundeswehr. Was denken Sie sich als nächstes aus? Und ist jetzt vielleicht, und das ist die Hoffnung, während wir sprechen, bereits irgendjemand anderes auch schon auf den Gedanken gekommen und hat sich gedacht, okay, wir brauchen ein Gegengewicht und planen einen Stand, was weiß ich, irgendein Angebot. Wir werden's nächstes Jahr sehen. Aber jetzt erstmal, ich verbleibe mit einem, ja, mit einem Gefühl, mit einem Unangenehmen, muss ich sagen.
Das darf ja auch mal sein. Es geht mir auch so. Ich glaube, das können wir jetzt auch erstmal nicht auflösen, weil das Gefühl haben wir nicht umsonst bekommen. Wir haben jetzt nochmal begründet oder ergründet, worauf es basiert. Aber wie du, finde ich es sehr schön, dass es hier Raum haben durfte. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man über dieses unangenehme Gefühl spricht. Und man muss ja gar nicht ganz unserer Meinung sein oder nur Teil davon übernehmen. Aber wenn man selbst auch ein unangenehmes Gefühl dem gegenüber hat, dass man auch mal schaut, wo kann ich denn vielleicht etwas publik machen? Wo kann ich mich dagegen stellen? Wo kann ich einen Post absetzen und sagen, das ist geschehen und ich sehe das anders? Einfach damit eine Diskussion erhalten bleibt darüber und vielleicht auch wieder eine Zurechtschiebung dessen, was für ein Bild da gerade gezeichnet wird und wir auch vielleicht die Bundeswehr auf der Gamescom irgendwann gar nicht mehr brauchen. Das wäre natürlich ganz schön.
Ja. Für den Moment möchte ich erstmal dir danken, Thomas, für die Zeit, für die ganzen Gedanken, für die Schlaglichter, die du mit mir geworfen hast. Ich habe das sehr genossen. Ich fand das sehr erhellend. Vielen Dank.
Geht mir genauso, Dom. Vielen Dank, dass das hier Raum haben durfte.
Ja, und da kann ich mich direkt bedanken bei den Leuten da draußen, denn die finanzieren ja Formate wie diese hier mit, in denen wir solche Fragen stellen können. Also auch dafür ein großes Dankeschön. Wenn ihr Fragen entwickelt haben solltet oder die unbeantwortet blieben während dieser Folge, packt sie in den offiziellen Discord von Okay Cool. Wir gucken uns das an. Vielleicht ergibt sich daraus nochmal Nachklapp, ob jetzt in schriftlicher oder in gesprochener Form. Keine Ahnung, gucken wir mal. Auf jeden Fall seid euch sicher, wir bleiben an diesem Thema dran. Wir beobachten das weiter und halten euch auf dem Laufenden. Und damit nochmal Dank an alle Beteiligten. Bis zur nächsten Ausgabe von Irgendwas auch immer. Ich freue mich drauf. Tschüss!